Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Hier geht's darum, hinter die Kulissen des Verstandes zu schauen, tiefe, echte Beziehungen zu erschaffen und die Qualität des Erlebens des Lebens zu steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. In jeder Folge habe ich eine fantastische Frau aus meinem Head Coaches Team zu Gast. Entweder Svenja Blum, Manja Techen oder Nadine Brecina, die immer ein Thema mitbringen, über das wir sprechen, was saftig und spannend aus dem Alltag gegriffen ist, wo wir philosophieren und herausfinden und besprechen, wie könnte man diesen Themen vielleicht in einer anderen Qualität, in einer anderen Haltung, auf eine andere Art und Weise begegnen. Und jetzt, let's go! Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Also, los geht's. Ich sitze hier heute mit Nadine. Also, stimmt gar nicht, wir sitzen hier gar nicht zusammen. Du sitzt im Schnee zu Hause, ist bei dir tagsüber. Ich sitze in Thailand abends in der Sonne. Nicht mehr in der Sonne, bei mir ist schon abends. Bei mir ist schon abends um 8. Und wir werden jetzt 3 Folgen aufnehmen. Und wir werden jede Folge neues Intro machen. Und ich hab eine kleine Ahnung, worum es geht, weil Nadine dir gerade eben ein paar vor Sneak Peeks gegeben hat. Du hast dir die ganzen Fragen überlegt oder du hast dir die Themen überlegt und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich find's total geil. Wir werden tief eintauchen in verschiedenste Sachen. Ja, ich übergebe das Zepter an dich.
Yes, ach, wie schön. Oh, ich kriege das Zepter zum Anfang des Jahres. Das ist ein gutes Gefühl. Ach, wie schön. Ich freue mich auch wieder total, dass wir mal gucken, was sich heute alles zeigt und dass wir über ein super spannendes Thema uns austauschen werden, nämlich über Bewusstsein und Spiritualität. Du warst ja, ich weiß gar nicht mehr, wann war deine Reise nach Ecuador? Das ist jetzt schon eine Weile wieder her.
Anfang Dezember
und bist dann zurückgekommen und hast uns auch ein bisschen mitgenommen, was deine Erkenntnisse waren. Du hast auch das indigene Volk in Ecuador besucht, die Achua. Achua, die so ein ganz naturnahe Leben und ganz spirituell sind, hochspirituell sind und auch sehr naturverbunden und sich auch für den Umweltschutz einsetzen. Und trotzdem hast du da so ein paar, das berichtet, dass die sich auch von den Träumen sehr leiten lassen. Ja. Also die träumen viel und sehen auch Träume als Hinweise aus eben der spirituellen Welt und nehmen dann das, was sie sehen und tragen es quasi in ihre Realität, setzen es um, ohne es zu hinterfragen, ohne dann nochmal vielleicht auch das nochmal zu hinterfragen, kritisch, ob das denn das, was ich geträumt habe, wirklich umgesetzt werden soll, wenn es sowas ist wie töte jemanden oder trenne dich oder mach was auch immer. Und darüber hast du dann so ein bisschen uns mitgenommen in deine Gedanken, was eigentlich, wie wichtig eigentlich beides ist, Bewusstsein und Spiritualität und wie es miteinander zusammenhängt. Und erstmal zum Einstieg, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Spiritualität und Bewusstsein und wie hängen die zusammen?
Ja, voll cool. Erstmal voll das geile Thema, weil das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, als ich da war in dem Prozess. Wir waren ja eine Woche da oder bei dem Volk waren wir, glaube ich, 4 oder 5 Tage wirklich im Urwald, im Regenwald, da im Nichts, fernab von jeglicher Zivilisation, allerdings in einem, wie sagt man, so eine Art Resort mit so Hütten und so weiter. Also es gab jetzt schon elektrisch Licht und so was schon, aber halt wirklich im Nichts. Und wir haben dann diese Achua da besucht und die, wie du eben schon gesagt hast, die leben wirklich in komplettem Einklang mit der Natur. Dann gibt es den Grandfather Tree und den Grandmother Tree und dann nehmen die alle möglichen Plant Medicine Geschichten, also arbeiten mit Tobacco, also den rauchen die, aber den sniffen die auch so rein durch die Nase, haben wir auch gemacht und mit wie heißt denn das noch, dieses, wo man immer sich übergeben muss, Ayahuasca. Und Ayahuasca, wenn die halt dann irgendwelche Fragen an nach oben oder wen auch immer haben oder wenn der Schamane irgendwelche Behandlungen macht, dann nehmen die immer vorher Ayahuasca, um irgendwie das Bewusstsein zu weiten und so. Und sind wirklich, wie du gerade sagst, super spirituell, was das angeht. Das ist alles sozusagen wie gesetzt. Das, was man dann empfängt von dieser Plant Medicine oder von dem, was der Grandfather Tree ist, das ist dann die Wahrheit. Und das, was wir ja, würde ich sagen, ich sag mal landläufig unter Spiritualität verstehen, würde ich sagen, zusammengefasst ist so sowas wie an eine höhere Macht zu glauben, ohne irgendeine Institution. Also sowas wie, es gibt halt nicht den Buddhismus oder es gibt nicht die Kirche oder es gibt nicht einen Papst, es ist nicht katholisch, aber es gibt sozusagen keine Institutionalisierung, sondern Spiritualität ist quasi der würde ich sagen, das, was die meisten meinen, sozusagen der Glaube an, es gibt irgendwie eine höhere Frequenz, eine höhere Macht oder Gott, Seele, unsere Essenz, die Mutter Natur, das Universum, das lebt irgendwie in uns. Es ist wie so eine Frequenz, die uns alle verbindet, würde ich sagen. Mhm. So landläufig. Und ich habe, glaube ich, eine ganze Weile gedacht, weil ich habe quasi Spiritualität und Bewusstseinsarbeit zusammen kennengelernt durchs Yoga. Mhm. Damals vor 25 Jahren. Deswegen habe ich lange gedacht, das wäre sozusagen eins. Also wenn man spirituell ist, wird man bewusster. Und dann habe ich aber festgestellt, war dann halt, ich sag mal, spiritueller. Ich habe mich mehr mit dem Leben selbst, mit mir, mit meiner Essenz, mit Gott, mit wie auch immer verbunden und da rein investiert und darin geübt. Und dann aber festgestellt, dass das nicht unbedingt einen Einfluss hatte auf mein alltägliches Erleben oder Leben. Und was im Yoga ja noch dazu kommt, ist eben Bewusstseinsarbeit. Bewusstseinsarbeit, die sehr, wie sagt man, systematisiert oder sehr strukturiert funktioniert. Das heißt, du setzt dich auf ein Meditationskissen und ganz klassisch ist es so, du versuchst, deine Gedanken zu beruhigen und zum Beispiel deinen Atem zu beobachten und immer wieder, wenn du feststellst, dass deine Gedanken wegrutschen und nicht mehr beim Atem sind, holst du dich wieder zurück, idealerweise mit ganz viel Mitgefühl und Milde, ohne dich dafür zu entwerten, dass du schon wieder an was anderes gedacht hast. Und in der Essenz sieht das so aus, wie viele, viele Jahre lang sieht das so aus, dass man 95% der Zeit mit was anderem im Kopf beschäftigt ist. Und wenn man einen richtig guten Tag hat, 5% der Zeit sich wirklich mit seinem Atem beschäftigt. Mhm. Und je länger man übt, desto höher wird diese Zeit, in der man sich dann auf den, also wirklich bewusst die Gedanken steuern kann, auf dem Atem zu bleiben. Und die Macht, die sie haben, sich selbst zu verselbstständigen, wird kleiner. Das ist quasi das, was im Kopf passiert. Und was ich aber mit Bewusstseinsevolution meine, jetzt auf der Grundlage der Into-Being-Philosophie, ist nicht nur die Fähigkeit, meine Gedanken bewusster zu lenken oder auch mich nicht nur von den Gedanken zum Einkaufen tragen zu lassen oder irgendwie dazu bewegen lassen, mich zu bewegen oder an meiner Nase zu kratzen, während ich auf meinem Meditationskissen sitze, sondern eben auch im Alltag die Lücke zu vergrößern zwischen, wenn man so will, Reiz und Reaktion. Also, dass irgendetwas passiert und ich automatisch reagiere, dass diese Lücke größer wird, dass irgendetwas passiert, Leben passiert und ich eine Möglichkeit habe, den Gedanken und den Bewertungen und daraus entstehenden Gefühlen nicht sofort folgen zu müssen, sondern die zu erkennen und dann die Wahl zu haben, will ich das oder will ich das nicht? Und in der Bewusstseinsevolution wird dieser Raum immer größer. Das heißt, es fällt mir immer leichter, nicht den automatisierten Gedanken der Identität, den Konditionierungen und den Gefühlen folgen zu müssen, sondern ich kann bewusster wählen, wer will ich sein oder wer liegt hinter den automatisierten Gedanken und Gefühlen und aus der Position heraus dem Leben begegnen. Allerdings braucht diese Form von Bewusstseinsevolution meiner Meinung nach eben verschiedenste Facetten. Das heißt einerseits dieses formelle Training, also wirklich mit dem Verstand, mit der Mechanik des Verstandes selbst zu arbeiten und dann aber auch mit den Geschichten, die sich der Verstand erzählt, zu arbeiten. Weil das eine ist, die Fähigkeit zu haben, Raum zu kreieren. Aber wenn die Geschichte, die ich mir erzähle, dann so wahr klingt und die Gefühle doch so intensiv sind, dann reicht der Raum nicht, dann gehe ich trotzdem wieder rein in die Geschichte. Dann ist es auch hilfreich, die Intensität der Geschichte und der Gefühle zu reduzieren, sodass es leichter wird, mich da nicht rein zu verhaken. Das ist alles sozusagen für mich Bewusstseinsevolution. Das kann ich auch machen, ohne spirituell zu sein. Mit der Mechanik von dem Verstand zu arbeiten, also die Geschichten, die mein Verstand mir erzählt, erkennen als einfach nur Geschichten, die mein Verstand mir erzählt und die Gefühle, die daraus entstehen, zu erkennen, dass das alles zusammenhängt und das so ein bisschen zu reduzieren und dann bewusster zu werden. Da bin ich aber immer noch nicht, sage ich mal, spirituell. Spiritualität bedeutet, es gibt eine höhere, also es gibt außerhalb von dieser Beobachtung der Mechanik und des Loslösens von den Automatismen in unserem Bewusstsein können wir eine Fähigkeit trainieren, die Frequenz, die allem Lebenden innewohnt, zu fühlen, wahrzunehmen, der zu vertrauen und uns der hinzugeben. Und die, je höher die Bewusstseinsevolution, desto größer wird die Möglichkeit zu vertrauen auf der spirituellen Ebene in höhere Macht, weil wir, je weniger wir gefangen sind in den Geschichten unseres Verstandes, desto klarer können wir sehen, was passiert und desto mehr oder desto schwieriger wird es nicht mehr zu sehen, dass alles zusammenhängt, dass alles, dass wenn wir, ne, wir sagen das in der Coaching-Ausbildung immer, wenn ich irgendwie, wir kriegen immer die Coaches, die zu uns passen, weil Leben uns zusammenbringt, wie auch immer das passiert, I've got no idea, aber dass wir immer dann auf einmal die Leute vor uns sitzen haben, die genau das gleiche Thema haben wie wir. Oder in der Trainerausbildung, wenn wir eine Gruppe steuern oder wenn wir ein Team leiten, alles, was bei uns ist, auf einmal auch im Team sichtbar wird. Das heißt, je bewusster wir werden, desto offensichtlicher wird der Zusammenhang zwischen allem, dass die, das Leben, Liebe, Gott, Frequenz, Bewusstsein, selbst, dass das alles eins ist. Und wenn wir beides eben haben, wenn wir nicht nur die Hingabe in der Spiritualität haben, sondern auch noch das Bewusstsein, dann entsteht meiner Meinung nach die tatsächlich wahrhaftige Magie. Weil das, was bei den Achua mich so beeindruckt hat, ist, dass die halt so tief in so einem Glauben und in so einem Vertrauen an das Leben und an die Natur und an das, was für sie Gott ist. Gott ist für sie Teil der Natur, dass das so, das ist ja was, was uns stabilisiert, was uns erdet, was uns verankert, was uns entspannen lässt, weil wir in so einem Bewusstsein leben von, wir sind geführt, wir sind gehalten, wir sind nicht allein, es gibt was Größeres. Sozusagen, ein bisschen wie im Mutterleib, finde ich immer, ist das sowieso. Es ist irgendwie alles da. Aber die haben halt von ihrer Bewusstseinsstufe, die sind ja wirklich kaum angedockt an die Zivilisation. Also die meisten, die wir da kennengelernt haben, die waren schon mal auch in der Zivilisation. Die haben dann irgendwie in ihren kleinen Communities, in denen sie da im Wald zusammenleben, haben die dann so einen kleinen Landingstrip und dann gibt's mini kleine Flugzeuge, die dann irgendwie eine Stunde in den nächsten Ort fliegen. Allerdings ist das für die quasi unerschwinglich teuer, weil die haben ja so gut wie gar kein Geld. Also viele von denen haben gar kein Geld. Außer wenn dann mal wie uns, wie wir da irgendwie so eine Gruppe hinkommt und dann von denen irgendwie so ein kleines Pottery-Schälchen kauft oder irgendwie eine selbstgeknüpfte Kette aus Samen aus dem Wald oder sowas. Aber die haben ja jetzt kein Geld, deswegen können die da in der Regel nicht hin und her fliegen. Also deswegen, die meisten waren schon vielleicht einmal in der Zivilisation und zurück. Also die sind schon irgendwie so ein bisschen angedockt, aber sind eigentlich leben von nichts außer von der Natur. Und das ist dann aber so krass zu sehen, dass die dann trotzdem an sowas glauben, wenn keine Ahnung, der eine, mit dem wir da gesprochen haben, der hat halt 9 Kinder und eine von denen meinte, hat halt einen Schamane umgebracht. Und dann habe ich mich darüber unterhalten mit ihm, wieso hat der Schamane ihn umgebracht? Naja, gab irgendwie so ein Incident, wo dieser Schamane auf jeden Fall aus irgendeinem bestimmten Grund, wenn ich jetzt ins Detail reingehen, sauer war auf den Mann. Und dann nachdem was da passiert ist, 2 Tage später ist seine Tochter nachmittags krank geworden, war am Tag danach krank. Und er hat dann geträumt, dass das der Schamane war. Deswegen war das der Schamane. Der Schamane hat seine Tochter umgebracht. Und das ist ja so weit
unvorstellbar.
Das ist ja auch so weit entfernt von der Realität. Und dass man daran aber glaubt, und es ist tatsächlich, das ist ein ursprünglichen Kriegervolk, die haben erst in den 70er Jahren, glaube ich, sich niedergelassen und nicht mehr sich da alle gegenseitig irgendwie bekriegt, aber dass die sich wegen irgendwelcher solcher Gedanken, die dann kommen oder Träume oder weil irgendjemand irgendwas geträumt hat oder ein Schamane was anderes gesagt hat, dann irgendjemand da umgebracht wird, ist halt an der Tagesordnung. weil das halt die Wahrheit ist. Und da fehlt halt das Bewusstsein. Und da ist mir das so auf die Reihe, ist mir das so krass bewusst, also so krass bewusst geworden, dass ich dachte, wow, Wahnsinn, dass es eben wirklich beides braucht auf dieser Bewusstseinsevolution. Das ist halt so rudimentär, so ursprünglich und ja, das ist einfach quasi kaum Bewusstsein für irgendetwas da. Aber diese krasse Verbundenheit. Und ich glaube, was bei uns in der Kultur das Problem ist, ist, dass wir beides in der Regel nicht haben. Wir haben weder das eine noch den anderen Anker. Ja. Wir haben gerade jetzt in unserer westlichen Welt gibt es ja kaum, Religion spielt ja kaum eine Rolle. Und ich bin auch nicht so ein großer Freund natürlich von institutionalisierter Religion, weil die von Menschen, die eben nicht bewusst sind, gesteuert werden, die dann die Institutionalisierung missbrauchen aus der Menschheit, also aus der Perspektive ihres fehlenden Bewusstseins, Machtmissbrauch und so weiter. Das kommt ja alles aus dem Menschen, kommt alles aus der Konditionierung. Und entwürdigen das, was jede einzelne Religion eigentlich in der Essenz hat. Weil egal, welche Religion, ich bin jetzt nicht besonders bewandert in Religion, aber die allermeisten Religionen haben ja die gleiche Essenz, die gleiche Grundlage. Aber durch die Institutionalisierung von den Menschen, die sie dann ausüben und steuern, kommt halt wieder das fehlende Bewusstsein mit rein von den Menschen, die dann das machen. Also so in die Binsen gegangen schon wieder. Aber Bewusstheit gibt's bei uns ja auch nicht, weil es gibt auch kein Training in den Schulen. Nirgendwo wird ja Bewusstheit gelehrt, sondern alle sind verloren in den Konditionierungen. Das heißt, es fehlt beides. Wir brauchen beides.
Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf, was ist denn eigentlich,
der Unterschied, das eine und was ist das andere? Bitteschön.
Ja, und das ist so spannend, weil am Ende, wie du sagst, es braucht beides. Und ich zum Beispiel komme nicht aus der Yoga-Philosophie oder aus der Spiritualität, sondern ich komme total von meinem Verstand. Und dem Wille, es zu verstehen zu wollen, wie wir funktionieren und was uns motiviert und was uns irgendwie aufstehen lässt und lieben lässt und machen lässt. Das ist mein Interesse einfach. Und ich merke richtig, dass ich über diese Bewusstseinsarbeit immer mehr in die Spiritualität eintauche und ich gar keine Frage mehr über Energien heute habe. Also vor zwei Jahren, ich so, Energie, was für Energien, weiche Frequenzen und die Haltung ist eine Frequenz, was? Und jetzt ist es für mich so, es ist so klar, es ist so da.
Ja, ja, du erlebst es halt, ne? Das ist ja der Unterschied. Du musst es nicht glauben, sondern du erlebst es halt. Kommt. Und das ist das, was so geil ist, weil es eben nicht darum geht, man muss jetzt an Energie glauben oder man muss jetzt an das, was Spiritualität sagt, glauben. Du musst es nicht glauben, du kannst es erleben. Und dabei hilft halt die Bewusstseinsrevolution.
Und das ist so spannend, weil so wie die Achua überhaupt keine Frage über ihre Verbundenheit haben, wenn wir mit dieser Bewusstseinsarbeit beginnen, haben wir ja dann auch keine Frage mehr über, wer wir sind und was unsere Konditionierung und Identität ist. Also da können wir uns ja auch ein bisschen wie reinarbeiten, es fällt uns leichter. Aber wir haben noch eine Frage über auch diese Verbundenheit, weil wir das ja irgendwie verlernt haben. Ja. Und es ist irgendwie so, ich finde es super inspirierend, wieder, dass die Türen aufgehen für beides. Und das beides für uns ja bereitsteht und wir es uns einfach nur nehmen dürfen, aber wir müssen die Wahl treffen. Wir müssen die Wahl treffen zu vertrauen und wir müssen die Wahl treffen, uns auch mit unseren Geschichten auseinanderzusetzen. Das passiert nicht von alleine. Und dafür ist ja gerade Into Being prädestiniert. Ich meine, die Philosophie sind drei Säulen. Zwei haben wir jetzt schon gehabt und die dritte ist auch vor allem der emotionale Reifeprozess nochmal. Der macht es ja dann auch nochmal rund, oder? Was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Das hat jetzt sozusagen mit diesen beiden verschiedenen Facetten nicht unbedingt was zu tun, sondern es ist ja, wie ich eben gesagt habe, sozusagen, wenn wir die Bewusstseinsevolution machen, stoßen wir oft irgendwann an die Grenze, dass trotzdem die Intensität der Geschichten und Gefühle, die da drin enthalten sind, in dem, was unser Verstand produziert, dass die stärker sind als unsere Fähigkeit, unser Bewusstsein selbst zu steuern und Abstand davon zu nehmen. Mhm. Weil es halt einfach dann doch sehr überzeugend ist, weil Matthias sich so und so verhält in der Küche. Und das ist ja klar, wie er ist. Und es fühlt sich auch einfach so wahr an. Also ich stecke dann so drin in der Geschichte und in den Gefühlen, weil das so intensiv ist, dass meine Fähigkeit nicht stark genug ist, da wieder einen Schritt zur Seite zu treten und dann mich rauszuzoomen aus der Konditionierung. Deswegen braucht es eben das Beschäftigen, wie du gerade schon gesagt hast, mit der Identität und den Konditionierungen und was da aber eben dran klebt. Ich sage ja immer, das ist der Kleber, sind eben die Gefühle. Mhm. Und die Gefühle ja. mit den Konditionierungen der Identität zusammen gibt ja wie so ein Mischmasch, der bewirkt, ne, weil dann haben wir bewertende Gedanken, wie, warum hat er schon wieder die Socken da liegen gelassen? Und wir denken, wieso hat er die Socken da liegen gelassen? Sondern wir denken, wieso hat er die Socken schon wieder da liegen gelassen? Weil da sofort die Gefühle mit dran kleben. Und weil ich mir denn diese Gefühle mache, weil mir auch sein Stimmt, das hat er neulich auch schon gemacht und überhaupt sollte er doch eigentlich. Mhm. Und dann produzieren die Gefühle wieder neue Gedanken und die neuen Gedanken produzieren wieder Gefühle. Und dann bin ich drin und vollkommen verschwunden als Dana, sondern einfach nur in der Reproduktion von den Gedanken und den Gefühlen. Deshalb hilft eben oft die, ich sag mal, Glaubenssatzarbeit oder das nur Beschäftigen mit den Inhalten der Geschichten, also die negativen Geschichten durch funktionalere Geschichten zu ersetzen, hilft eben oft nicht, ne? Weil oft Leute kommen zu uns, die sagen dann sowas wie, ja, ich habe halt schon total lange Therapie gemacht oder ich habe schon ganz viele Kurse gemacht oder ich mache schon ganz lange Coaching und hängen aber an diesen bestimmten Punkten immer noch drin, weil der emotionale Reifeprozess und die Bewusstheit fehlt. Und der emotionale Reifeprozess bewirkt halt, dass die Gefühle, oder anders gesagt, die Gefühle, die die Geschichten festkleben, so dass wir da nicht rauswachsen können, sind Gefühle, die ja aus den ersten 7 Jahren kommen. Das sind alles alte Gefühle, das sind alles konditionierte Gefühle, das sind alles alte Gefühle. Und die kommen im Heute wieder hoch, weil wenn da Matthias seine Socken liegen, das ist ein bescheuertes Beispiel, weil irgendwie gibt es diesen Streit bei uns gar nicht, aber es ist so ein klassisches, wie so ein Zahnpasta-Klodeckel, Socken liegen lassen Beispiel. Bleiben wir dabei, ist auch egal. Dann kommen die Gefühle von, warum lässt er, ne, irgendwie, keine Ahnung, Wut oder Ärger oder genervt sein oder so. Aber die kommen ja nicht wirklich wegen der Socken oder wegen Matthias, sondern ich sehe die Socken und dann geht in eine Kaskade an Gedanken los, wie, ich habe ihm das sowieso schon gesagt und er weiß doch eigentlich, dass mir das wichtig ist, dass es so ordentlich ist hier und dann macht er das schon wieder nicht. Wahrscheinlich bin ich ihm nicht wichtig genug. Wenn ich ihm wirklich wichtig genug wäre, dann würde er die Socken wegräumen, weil er weiß, dass ich es ordentlich haben will, aber tut er nicht. Deswegen, daher kommt die Wut und unter der Wut liegt eigentlich der Schmerz, die Trauer. Ich bin nicht wichtig genug, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt mit all dem, was da drunter liegt. Dieser Schmerz. Und das ist der Schmerz, der kommt aus den ersten 7 Jahren, der kommt aus der Kindheit. Und der kommt dann im Heute wieder hoch. Aber ich habe keine Ahnung, dass das altes Gefühl ist. Ich denke nur, Socken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und bin dann da so drin und glaube, dass das was mit ihm zu tun hat oder aus der Situation was zu tun hat. Aber das stimmt halt eben nicht. Und je mehr wir lernen im emotionalen Reifeprozess, diese Gefühle, dass wir die halten können, dass wir nicht automatisch ausagieren, was durch die Gefühle hochkommt, sondern dass wir die halten können. Erstmal in dem Wissen, in der Bewusstheit, das ist alles alt. Das hat mit ihm nichts zu tun, das hat mit dem Leben nichts zu tun, das hat mit dem Regen nichts zu tun, das hat mit meinen Kindern nichts zu tun, mit meinem Chef nichts zu tun, mit dem Terminkalender nichts zu tun. Das hat nur in mir was mit mir was zu tun. Es ist nur ein chemischer, biochemischer Prozess, der durch meinen Körper läuft, der von früher kommt, der mir aber Angst macht, weil ich nie gelernt habe, mit den Gefühlen zu sein, weil ich irgendwann in der Kindheit gelernt habe, dass die Gefühle falsch sind. Dann war ich irgendwie laut und lustig und gesagt, geht hier nicht, wir sind im Restaurant. Oder ich war halt irgendwie traurig und es war alles ganz schön, boah, ey, wird schon wieder, stell dich nicht so an. Oder, naja, andere Kinder haben es ja noch schlechter. Oder stell dir mal vor, wie es denen jetzt gehen würde. Und wir lernen, durch diese ganzen Kleinigkeiten lernen wir, aha, irgendwie darf das nicht so sein. Und packen das weg, weil wenn wir mit den Gefühlen so wären, wie es sich damals angefühlt hätte, wären wir abgelehnt geworden von vermutlich den Eltern, Lehrern, Klassenkammer, wie auch immer. Und dann lernen wir, okay, die dürfen nicht sein. Und es entsteht eine Angst, wenn ich diese Gefühle zulasse, dann werde ich abgelehnt. Also es gibt sozusagen so einen Automatismus, die Gefühle dürfen nicht sein, weil dann gibt es Gefahr. Ich wollte die Gefahr bannen als Kind, deswegen habe ich die verpackt und aufgehört zu fühlen. Das bedeutet aber, dass diese Gefühle immer noch konserviert sind und ich im Heute irgendwelche Situationen passieren und es ist so, als würden die immer wieder reinpieksen in die gleiche Gefühlswunde von damals und wieder hochkommen. Und wenn wir durch den Reifeprozess laufen und lernen, die zu halten und lernen, Schmerz und Trauer und Scham und Angst und Dankbarkeit und Liebe und Vertrauen, wenn wir das alles halten lernen und die ganze Schönheit in all diesen Gefühlen lernen, dann können die nicht mehr bewirken, dass wir aus diesen Gefühlen heraus handeln. Dann haben wir Gefühle, aber wir müssen nicht automatisch einen Streit vom Zaun brechen, wo ich im Nachhinein denke, oh Mann, ey, so will ich eigentlich mit Matthias nicht sein. Und wie kann das denn sein, dass ich so ihn zusammengeschissen habe, nur wegen Socken? So will ich ja gar nicht sein. Aber ich war halt abgetaucht wegen der Gefühle. Und das verändert sich über den Reifeprozess.
Ja, und vor allem auch dieses, das habe ich mit Marian auch ganz oft, dass ich eben nicht so bin, wie ich sein möchte.
Ja.
Und dann bin ich ganz lange aber auch immer wieder drin hängen, in dieser Härte dann mit mir hängen geblieben. Mhm. Und fand mich dann dafür richtig scheiße,
ja,
dass ich so mit ihm bin. Und jetzt sehe ich das doch alles und jetzt weiß ich doch, wie es geht.
Ja.
Und ich mache es trotzdem. Und ich kann es halt nicht anders. Ich bin halt doof. Und das ist mein nächstes Limit gewesen, meine nächste Grenze gewesen.
Ja.
Und da hilft dann auch wieder, das ist ja dann auch eine Art Spiritualität, dann wirklich eine gute Absicht zu unterstellen, zu vertrauen, dass die Situation für mich ist, dass ich mein Bestes gebe zu jedem Zeitpunkt. Das sind ja so Grundannahmen, die uns dann auch oder die mir dann auch helfen, aus der Situation wieder rauszukommen und nicht diese Härte aufrechtzuerhalten und diesen Widerstand mit der Härte, sondern das so ein bisschen loszulassen. Und dann, wenn ich anfange, Mitgefühl mit mir zu haben in der Situation, dann zeigt sich das ja dann ganz oft auch beim Gegenüber, bei Marian konkret zum Beispiel.
Ja. Ja, das Mitgefühl für uns selbst ist die Grundlage für unsere Fähigkeit, Mitgefühl mit anderen zu haben. Wir können mit anderen nicht mehr Mitgefühl haben als mit uns selbst. Und ich würde sogar noch weitergehen, es kommt nicht nur aus der Spiritualität, sondern es kommt eben auch aus dem Bewusstsein, weil wenn ich Bewusstseinsarbeit mache und einfach mit meinen eigenen Augen sehen kann und fühlen kann und dieses Wissen auf einmal da ist, ja krass. Wenn ich so, zum Beispiel mit Marian, wenn ich so mit Matthias bin, wenn ich so mit meinen Kindern bin, wenn ich so wieder mir Stress produziere und so weiter, dann ist es nicht, dann mache ich das, weil ich in dem Moment nicht bewusst bin, sondern mein Mensch macht das. Ich bin abgetaucht in Identität und Konditionierung. Und das ist der normalste Zustand des Menschseins. So leben wir. Der Unterschied ist, ich tauche manchmal auf. Und wenn ich auftauche, sehe ich, was ich gemacht habe. Das heißt, ich habe, weil ich auftauche und immer öfter auftauche in diesem Weg, immer wieder längere Phasen habe, bewusst zu sein, habe ich überhaupt die Möglichkeit, neu zu wählen und nicht reinzufallen da rein. Und was du dann gerade gesagt hast, was dann eben als erstes oft passiert ist, dass wir sehen, was wir tun und uns dann dafür scheiße finden. Ja. Aber der nächste Schritt danach ist eben zu sehen, ja, dass ich kann nicht anders, weil so funktioniert Menschsein. Wir alle sind so. Ich kann das nicht machen. Wenn ich das könnte, wenn irgendjemand von uns entscheiden könnte, das lasse ich jetzt bleiben, so bin ich jetzt nicht mehr, dann würden wir das ja tun. Und wir entscheiden uns ja jeden Moment aufs Neue immer wieder, wenn wir mitkriegen, was wir tun, wieder aufzutauchen und bewusster zu sein. Aber das geht eben nur in der Evolution, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das heißt, es wird so weiter so sein, das mache ich ja auch heute noch, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, Matthias anranze oder mit den Kindern blöd bin oder genervt bin wegen irgendeinem Scheiß oder so, weil das Menschsein so ist. Und je länger wir dabei sind, desto länger werden die Phasen, wo wir das nicht machen und desto kürzer werden die Phasen, wo wir das machen. Aber trotzdem ist ein Großteil des Tages immer noch unbewusst.
Ja, und aber dann, desto milder sind wir mit uns, wenn es passiert, wenn es wieder passiert.
Genau. Ja.
Ich glaube, das ist, also ich kann nur sagen, das ist für mich so ein Schlüsselfaktor, diese Vermaledeite, habe ich sie manchmal schon genannt, milde. Wenn man dann wieder reinspringt ins Gleiche. Ja, total spannend. Ja. So schön,
und das,
so zu sehen, wie das alles drei zusammenhört. Spiritualität, wirklich Bewusstseinsarbeit und auch das Thema emotionaler Reifeprozess, wie die ineinander greifen und trotzdem führen alle Wege nach Rom. Ob du, so wie du gesagt hast, mit der Spiritualität begonnen bist und ich jetzt eher mit der Bewusstseinsarbeit eingestiegen bin und andere vielleicht beim Thema emotionaler Reifeprozess, da einfach vielleicht auch, ist es eher so ihr Ding, es fällt ihnen leichter. Alle Wege führen nach Rom. Und trotzdem, gehören sie zusammen. War schön.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, voll gut.
Vielen Dank für den inspirierenden Austausch.
Ja, geil. Und, voll cool. Ja,
dann machen wir an der
Stelle. That's it for today. Punkt.
That's it for today. Yes.
Ja, voll cool. Vielen Dank für die Fragen und auch wirklich für das Thema. Aber ich glaube, das ist manchen gar nicht so bewusst, was der Unterschied ist und dass es auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt und mögliche Ansatzpunkte und dass eben alles, wie du eben gerade gesagt hast, so wahnsinnig krass ineinander greift. Und wenn wir alles zusammennehmen, mit dem Prozess einfach beschleunigen können, ich bin ein sehr großer Fan von Effizienz. In diesem Sinne, vielen Dank, Nadine, für das coole Thema. Ich hoffe, alle, die jetzt zugehört haben, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, es macht Sinn für dich. Ich hoffe, es kann landen, weil da ist der Weg. zu dir.
So schön.